Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr auf das erste Interview mit meiner neuen Energy. Das sollte eigentlich mein letztes Interview werden. Alle, die vor 2 Wochen meine Podcast-Folge gehört haben, haben mitbekommen, dass ich meinen Podcast beenden wollte. Und jetzt komme ich gerade frisch aus dem Interview mit Michi Schreiber, wo ich vor 2 Wochen noch dachte, das wird mein letztes Interview. Deswegen rede ich auch gerade so ultra hochdeutsch, weil wir gerade über 1,5 Stunden hochdeutsch geredet haben, weil Michi aus Deutschland ist. Und das Interview ist so schön geworden. Michi war eine meiner ersten Gästinnen, als ich vor 5 Jahren meinen Podcast gestartet habe. Und ist halt jetzt wieder die erste in meiner neuen Podcast-Era sozusagen. Und das Interview ist so unglaublich schön geworden. Leute, hört euch das bitte wirklich aufmerksam bis zum Schluss an, weil ich glaube, dieses Interview wird so viele von euch inspirieren. Es hat nämlich mich auch nochmal so richtig hardcore inspiriert. Und die Geschichte, die Michi zum Erzählen hat, die sich auch nochmal ultra verändert hat, weil Michi nicht nur eine ultra starke Persönlichkeit ist, die ihr Leben den Affen gewidmet hat, sondern auch vor allem ja noch einen sehr, sehr schlimmen Autounfall hatte und anstatt zu sagen, okay, es soll wohl nicht sein, gesagt hat, jetzt erst recht. Diese Michi sitzt heute bei mir im Interview und es war richtig, richtig schön, dieses Interview. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo, liebe Michi. Freue mich, dass du da bist in meinem Podcast again.
So schön. Ich freue mich auch total. Und nach diesem coolen Vorgespräch, was ja schon irgendwie so ein Kaffee-Talk war, glaube ich, das ist einfach ein mega schönes und cooles, inspirierendes Gespräch jetzt auch für alle wird.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe mich noch zurückgehalten, jetzt, wie wir gequatscht haben, weil ich mir gedacht, okay, das hebe ich für den Podcast auf, aber es interessiert mich natürlich viel, viel mehr. Also nicht, dass du dir jetzt gedacht hast, ich frage gar nicht nach. Es interessiert mich voll. Aber ich möchte es natürlich teilen mit den Zuhörerinnen. Es ist, ich habe es eh schon gesagt, eigentlich ganz funny, ein Full-Circle-Moment, weil ich vor 2 Wochen dachte, das wird meine letzte Folge. Und dann überlegt, okay, welche letzten Interviews kann ich noch machen? Dann hast du geschrieben, das war echt aligned, also auch so, wie wir gerade gesprochen haben, das hat irgendwie voll gepasst. Und du warst damals eine meiner ersten Gästinnen und jetzt bist du irgendwie wieder eine, also die erste in meinem neuen Flow, im neuen Podcast, bevor ihr jetzt 5 Jahre alt wird. Ich freue mich sehr darüber. Ja. Und bevor wir starten, würde ich dir, ich weiß nicht, ob ich es damals schon so gemacht habe, ich würde dir 3 Wörter geben, damit die Leute dich mal so ein bisschen anders kennenlernen und du sagst mir einfach das Erste, was dir zu diesen 3 Wörtern einfällt, okay?
Okay, super, ich bin gespannt.
Alright, das Erste ist Lebensfreude.
Lebensfreude bedeutet für mich tatsächlich, mit den Affen in den Bäumen zu sitzen und zu hängen und mich wie meine 6-jährige Michi zu fühlen. Das ist so für mich purer Ausdruck von Lebensfreude. So den Körper und sich selbst voll und ganz im Moment spüren. Das bei mir fast immer mit den Affen so.
Okay, das 2. Wort ist Mut.
Mut, ich glaube, ist das Allerwichtigste fast für mich im Leben oder ich glaube für alle Menschen. Ich glaube, wir alle haben Momente, wo wir eigentlich wissen, was unser Herz uns sagt und die Angst hält uns zurück. Und diese Mutstimme und uns laut zu machen, habe ich für mich gelernt, ist so das A und O, weil es kann sein, wenn man Träume hat, es kann sein, wenn man einen Schicksalsschlag hat, es kann sein, wenn man irgendwie eine Entscheidung treffen muss, aber ich finde, Mut ist immer das, was dir neue Türen öffnet, damit auch neue Perspektiven und damit irgendwie auch den Weg zu deinen Träumen.
Ja, voll schön. Ja. Voll schön gesagt. Und das Letzte ist, ich hatte gerade so ein gutes Wort, ich nehme nicht immer andere. Das Letzte ist Frieden.
Frieden. Frieden. Ich glaube, wonach ich tatsächlich strebe, ist vor allem Frieden in mir selbst. Und für mich ist es gerade wieder total der Prozess, in Frieden mit mir und mit meinem Körper einfach zu kommen.
weil der Körper eben nicht immer so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Und ich glaube, da dann trotzdem in Frieden mit sich zu sein und zu bleiben, ist so ein Satz, den ich in meiner Neuroreha mir dann immer wieder sage, ist immer so mit meinem Körper, für meinen Körper und nicht gegen ihn, was mir manchmal als sehr ehrgeizige und ambitionierte Person schwerfällt. Und deswegen war Frieden so der erste Impuls, wo ich so gedacht habe, okay, Frieden mit meinem Körper.
Ja. Okay, danke dir mal. Dann lasse ich dich auch nochmal, ich sage jetzt ganz normal vorstellen. Das heißt, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen und damals die Folge auch nicht gehört haben, stelle ich voll gerne mal vor mit allem, was dir wichtig ist und wie du dich beschreiben würdest.
Ja, voll gerne. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich beim letzten Mal vorgestellt habe. Vermutlich habe ich so etwas Ähnliches gesagt. Ich bin Michi, ich bin mittlerweile 30, seit ein paar Tagen, was ich sehr schrecklich finde.
Ah, happy birthday!
Ich bin total... Warte mal, bist du schon 30?
Ich werde 33 im August. Also,
oh Gott, fandest du zu 30 auch schlimm?
Tatsächlich... Nicht so sehr wie jetzt 33, muss ich sagen. Ja, aber ich kann dich beruhigen. Ich finde, ab 30 wurde es einfach so alles klarer und I don't know.
Das sagen viele, aber ich finde, 30 klingt so erwachsen. In meinen 20ern konnte ich noch immer mich so wild und frei fühlen. Ich hatte so das Gefühl, okay, man hat voll viel Zeit. Und jetzt mit 30 denke ich, kacke Michi, du bist jetzt wirklich erwachsen. Also jetzt kannst du nicht mehr tun, als wärst du ein Teenager. Wenn du jetzt irgendwo deinen Ausweis vorlegen musst, dann denken die sich so, oh Gott, was eine alte Schachtel, so ein bisschen. Also, crazy. Also ich bin Michi, die mit ihrem 30. Lebensjahr hadert. Und was mich, glaube ich, besonders ausmacht, ist einfach, dass ich Tierschützerin für Affen bin, Autorin und sich eigentlich ein Leben so gestalte, dass ich meine ganzen Kindheitsträume lebe. Deswegen mir, glaube ich, diese Verbundenheit zur Kindheit und zu meinem kindlichen Ich so wichtig ist und weswegen ich vielleicht auch so ein bisschen Angst habe vor dem Erwachsenwerden, weil viele Erwachsene, finde ich, ihre Träume verlieren. Und meine Träume ist einfach die Arbeit im Tierschutz, die Arbeit mit Affen, Bücher darüber zu schreiben und ja, immer mutig meinem Herzen zu folgen. Und ich glaube, bis vor 2 Jahren war das definitiv noch etwas leichter für mich. Da hat es irgendwie nur den Mut gebraucht, immer Entscheidungen zu treffen, die vielleicht ein bisschen beängstigend waren. Aber vor 1,5 Jahren hatte ich einen sehr, sehr schweren Unfall. Und jetzt bedeutet eben Mut und Kindheitsträume leben auch sehr, sehr doll, mich zu meinem alten Ich zurückzubewegen, zurückzukämpfen oder zurückzufrieden. Eher zurückzufrieden, nicht zurückzukämpfen. Das hat immer so was gegen den Körper, aber zurück. Ja. Dahin zu finden.
Ja, ja, voll schön, ja. Das gibt so viel, was man fragen könnte jetzt. Ich fange mal mit dem an, was mich damals schon sehr inspiriert hat, vor deinem Unfall auch. Du hast Lehramt studiert, wie ich mich richtig erinnere, oder? Genau, du hast Lehramt studiert und ich kann mich erinnern, was mir ultra hängen geblieben ist, war, dass du dann erzählt hast, ja, ich will nach Afrika gehen, mit Affen arbeiten. Und jeder war nur so, Michi, du bist Lehrerin, was willst du mit dieser Info jetzt? Erzähl mir doch mal von dem, weil ich glaube, es gibt so viele Menschen, die sagen, naja, aber was soll ich als XY machen? Und ich habe lustigerweise auch ultra viele Lehrerinnen bei mir im Programm, die immer wieder überlegen, was anderes zu machen. Ich glaube, da kommt das auch mega, mega perfekt gerade.
Ja, voll schön. Also an alle angehenden Lehrer oder Lehrerinnen, it's never too late. Das einmal so, falls du das gerade hören musst. Und ich war tatsächlich mitten im Lehramtsstudium. Also ich war im Bachelor noch, also ich war noch gar nicht fertig und wollte aber Lehramt studieren. Zum einen kann ich tatsächlich gut mit Kindern. Also es wäre jetzt nicht so der Horrorjob für mich gewesen, sondern ich kann das auch schon gut. Es war aber einfach nicht meine Passion. Meine große Passion, das wusste ich, seit ich mit 18 diese Reise nach Südafrika gemacht habe, mich dort in die Affen verliebt habe, wusste ich einfach, ist im Tierschutz zu arbeiten, ist mit Primaten zu arbeiten, ist Lebensräume zu schützen, ist wirklich einen Impact zu haben für die Natur und die Tiere, weil mich das einfach so im Herzen und im Kern begeistert und gleichzeitig berührt und auch auf eine ganz andere Art und Weise erfüllt. Aber wenn man dann irgendwie schaut, wie kann ich Tierschützerin werden, wie kann ich einen Job mit Affen finden, da hat der Berufsberater in der Regel keine Antwort drauf. Der sagt dann, hey, hier sind diese fünf Berufe, suchen Sie sich einen davon aus. Und wenn man irgendwie aus dem Raster fällt, dann bekommt man ganz oft vom Außen gesagt, das ist nicht möglich. Und ich glaube, der wichtigste Shift für mich war damals, zu sehen, dass unmöglich nur die Meinung der anderen Leute ist. Also wenn jemand sagt, es ist unmöglich, einen Job mit Affen oder Tierschützerin für Affen zu werden oder was auch immer du gerade willst, Meeresbiologin oder komplett was anderes, ein Hotel auf Bali aufmachen, was auch immer, dann werden dir ganz, ganz viele Menschen sagen, das ist nicht möglich. Und was man einfach lernen muss, ist, dass unmöglich einfach nur deren Meinung ist. Und dass diese Möglichkeit trotzdem irgendwo in dieser Realität besteht, man einfach nur die Wege dahin finden muss. Und das habe ich dann lass mich jetzt nicht lügen, ja, 2026, vor gut 6 Jahren gemacht. Da habe ich dann gesagt, okay, ich mache den Bachelor zu Ende, ich gehe aber nicht in den Master fürs Lehramt. Ich versuche das jetzt, ich möchte meinen Weg gehen, ich will irgendwie einen Weg finden, Tierschützerin mit Affen zu werden. Und dann habe ich einfach überlegt, was könnte ich machen? Und so hat es tatsächlich angefangen. Ich habe dann eine Fernausbildung in Großbritannien gemacht, weil das günstiger war als ein Studium in Großbritannien. Habe meinen Instagram-Account gestartet, habe einfach allen erzählt, Leute, Affen sind cool, findet ihr das auch? Habe Bilder gepostet und Geschichten erzählt. Ich habe dann 1000 Menschen auch gefragt, ob ich bei denen im Podcast oder irgendwo darüber sprechen darf und einfach wirklich an allen möglichen Ecken und Enden nach Wegen gesucht, diesen Traum wahr werden zu lassen. Und so hat ganz, ganz viel nicht geklappt. Ganz viele Absagen, ganz viele Dinge auch. Ich habe mal versucht, einen Tassenshop mit Affentassen zu eröffnen. Das kann ich jetzt schon mal sagen, es war kein gutes Geschäftsmodell.
Was? Wie geil ist das?
es war so ein semi-gutes Geschäftsmodell. Ich muss halt sagen, meine Community hat es schon gekauft, aber ich war halt so, ich war super schlecht darin, Margen einzuschätzen und habe dann am Ende mit meinem Shop noch Minus gemacht. Also,
ach, shit, okay.
Aber ich habe alles probiert und das war halt super wichtig, weil so habe ich dann auch die Wege gefunden, die funktioniert haben, dass mein Instagram-Kanal gewachsen ist, dass ich Bücher geschrieben habe, dass ich dann Verlage dafür begeistern konnte, dass ich mehr und mehr Zusagen auch für Interviews und Co. bekommen habe, um Menschen dafür zu begeistern, dann einen Verein gegründet habe und so ist es mehr und mehr und mehr gewachsen. Dann habe ich tatsächlich ja ein Reiseunternehmen auch noch gegründet, wo wir eben Reisen im afrikanischen Raum angeboten haben. Und es ist dann alles mehr und mehr gewachsen. Und auch da waren aber dann Momente, wo ich so sagte, okay, krass, ich habe jetzt eine coole Reisecompany, ich habe Mitarbeiter und von außen sieht es voll cool aus, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich in so einem Firmenmodell mit vielen Mitarbeitern gar nicht so frei gefühlt, wie jetzt so individuell wieder zu sein. Und deswegen, das weiß ich jetzt nur aus meinen Tagebucheinträgen, habe ich dann auch, obwohl es so eigentlich voll die Success-Story war, dann auch so gemerkt, nee, ich will mich auf Tierschutzarbeit, auf Bücher fokussieren, keine große Company leiten und habe die dann ja auch irgendwann wieder verkleinert und beendet, weil ich 100% Fokus haben wollte, im Tierschutz die Auffangstation aufzubauen. Denn das war immer so der ganz große Traum, wo ich mal sagte, wenn ich 50 bin, mache ich das. Und dann war es aber einfach Ende 20 schon so, dass ich sagte, nee, ich kann nicht warten, bis ich 50 bin. Ich muss es jetzt versuchen. Ich will das jetzt machen. Und dann habe ich alles, was so die Firma angeht, langsam wieder runtergefahren, um halt neben den Büchern und Interviews, die ich halt gebe, Zeit zu haben, diese Auffangstation aufzubauen. Und deswegen war ich dann auch Ende 2024 und vor allem Anfang 2025 eigentlich geplant, 6 Monate in Südafrika zu sein und zu bleiben.
Crazy. Das heißt, du hast eigentlich extrem viele Anläufe in verschiedene Richtungen gehabt, zum Beispiel die Tassen. wenn man das so hört, es klingt so, okay, crazy, crazy, crazy. Und es klingt für mich auch, es erinnert mich, ich habe vor kurzem die Biografie von dem Nike-Gründer oder Nike damals gelesen. Und das war so, ich bin schon über der Hälfte vom Buch gewesen und es war immer noch kein Durchbruch. Und sogar ich als Leserin habe mir schon gedacht, boah, das ist ganz schön anstrengend, was da alles passiert. Und es zeigt irgendwie, dass die Essenz daraus ist, einfach nicht aufzuhören, wenn man es irgendwie spürt. Aber was würdest du denn sagen, ab wann kommt der Moment, wo man vielleicht
Oder wo vielleicht viele Menschen sagen, ah, okay, es soll wohl nicht sein, was, glaube ich, so ein Satz ist, den auch viele immer wieder im Kopf haben. Und wo hat man so dieses Gefühl oder wo erkennt man, dass es sich lohnt, noch weiterzumachen? Wie war das für dir?
Ich glaube, was ein ganz, ganz großes Problem ist, ist, dass wir das Gefühl haben, dass es bei anderen immer schneller geht. Also wenn auch Leute mich beobachten und ich das nochmal erzähle, dann sagen die, okay, bei dir hat ja alles funktioniert und gewisse Dinge haben auch funktioniert, aber waren dann trotzdem nicht meine Definition von Erfolg, wie das Reiseunternehmen, es hat funktioniert, aber es war nicht meine Definition von Erfolg, weil mich die Verantwortung zu unfrei gemacht hat. Oder der Tassenshop. Und ich glaube, andere Menschen denken immer, oh, Michi oder Anna, die haben eine Sache versucht, die hat geklappt und dann hat es wohl so sein sollen. Und wenn sie dann eine Sache versuchen und die nicht klappt, dann haben sie irgendwie das Gefühl, es hat nicht so sein sollen. Und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, auch genau darüber immer zu sprechen, dass man echt viele Wege und Möglichkeiten sucht und dass man sich, wenn man seinem Herzen folgen will, an Absagen, Scheitern und auch Misserfolge gewöhnen muss, weil man daraus auch einfach viel, viel, viel mehr lernt. Also ich könnte ja heute nicht mit der Klarheit sagen, okay, das ist jetzt wirklich meine Definition von Erfolg. So möchte ich meine Selbstständigkeit mit Affen im Tierschutz leben, Bücher schreiben, ja, große Reisefirma, nein, Tassen mache ich nur noch für meine Mutter. so Sachen könnte ich ja gar nicht sagen mit diesen Erfahrungen. Und deswegen für alle, die sagen, es hat nicht so sein sollen, das ist nur das Gefühl, was du hast, weil du denkst, dass es bei allen anderen direkt funktioniert hat. Aber jeden Menschen, den du siehst, der erfolgreich ist, der hatte 100 Millionen Anläufe gebraucht, weil es halt einfach total normal ist. Wenn du irgendwas zum ersten Mal machst, dann klappt es in der Regel nicht. Wenn du das versuchst zu laufen, fällst du 100 Mal hin. Wenn du versuchst, Basketball in diesen Korb zu schmeißen, das ist hart schwer. Auch da brauchst du ein paar Anläufe, bis du den Korb triffst. Und das hilft mir halt einfach immer zu sehen, ich fokussiere mich nicht auf die Male, wo ich daneben geworfen habe, sondern daraus lerne ich, um halt immer mal wieder auch den Ball in den Korb zu treffen. Und genau so ist es halt einfach. Ich würde mal sagen, auf 10, wenn man 10 Dinge versucht, ganz am Anfang ist es so, 9 Dinge funktionieren, nicht eine funktioniert. Und je besser man sich aber auch über diesen Prozess kennenlernt, verbessert man dann auch so ein bisschen seine Statistik. Aber ich kann auch sagen, es funktioniert nie alles. Manchmal hast du die coolste Idee, denkst, das ist es, das ist der Durchbruch. Glaubst davon, hart erstmal kurz dran und dann gehst du so raus und merkst so, ah nee, es war es doch nicht. Aber diese Idee hat dir dann eine Erkenntnis gebracht, die du wieder für was anderes brauchst. Und deswegen ist alles ein Lernen und zieh nicht zu früh Rückschlüsse. Also zieh nicht nach einem gescheiterten Versuch Rückschlüsse, sondern gib dir wirklich die Möglichkeit, 10, 20, 30 Dinge auszuprobieren, 1, 2, 3 Jahre auch durchzuhalten und dann Rückschlüsse zu ziehen und zu sehen, ach krass, was hat dann jetzt danach funktioniert und was war vielleicht auch einfach nicht meins oder hat nicht geklappt oder ich bin total schlecht in Buchhaltung und habe die Marge total verkackt und oder also die Dinge, die mir am Anfang auch passiert sind, ich habe dann auch immer gesagt, okay, hiervon, das spenden wir alles. Und dann habe ich es immer mit Mehrwertsteuer gespendet. Und dann kam aber immer der Bescheid vom Finanzamt. Und dann war mein Job dann auch hart minus, weil ich habe halt alles mit der Mehrwertsteuer dann weggespendet. Und dann irgendwann kam das Finanzamt so, hier bitte diese paar tausend Euro Mehrwertsteuer zahlen. Und dann meinte ich so, ja, ich habe die gespendet. Und das Finanzamt so, ja, ist uns egal. Du machst dann wirklich so hart dumme Fehler, wo du dir so denkst, wie? Also, Michi, aber weiß nicht, das weiß man am Anfang nicht. Ich wusste es zumindest nicht. Und dann machst du halt die Fehler und beim nächsten Mal lernst du, okay, Spende heißt Gewinn abzüglich Mehrwertsteuer, weil das Finanzamt hat sich entschieden, nicht zu spenden.
Wie lustig ist das? Ich bin so erleichtert auch gerade, dass du das sagst, so blöd es klingt, aber ich fühle das so. Man kommt sich ja dann auch so, warum schaut man das nicht nach? Aber man weiß es halt einfach nicht, wenn man es nicht einmal falsch macht. Also fühle ich total. Ja, okay. Finde ich mega, mega schön, was du gesagt hast. Also es braucht einfach mehrere Anläufe. Und wie du sagst, ich glaube, gerade auf Social Media sieht man, okay, das ist das Ergebnis und da steht die Person und die hat es halt so leicht, weil die hat das jetzt. Aber das, was davor war, das sieht man halt einfach nicht, zeigt man halt auch nicht, weil warum sollte man jetzt die letzten 10 Jahre die ganzen Fehler und Anläufe zeigen? Wäre natürlich gut, aber die Leute wollen ja auch irgendwie dann das Positive sehen und schließen daraus, dass das halt viel, viel leichter war als bei einem selber.
Ja, und ich finde ja auch bei dir, ich meine, am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, warst du ja auch noch Ergotherapeutin und da hast du neben deinem Vollzeitjob und deiner Selbstständigkeit damit ja angefangen, dir Instagram aufzubauen. Das war ja auch eine Doppelbelastung und dann irgendwann ja auch so ein langsamer Übergang, war ja auch nicht so von einem auf den anderen Tag zu sagen, okay, ich mach's jetzt, sondern am Anfang fährt man auch manchmal eine Doppelbelastung oder macht Dinge abends oder probiert sich aus. Und ich finde, das ist halt einfach super wichtig zu wissen, auch für Leute, die zum Beispiel nicht den Sprung ins kalte Wasser wagen wollen, dass man halt zum Beispiel für alle Lehrer sagt, okay, du musst nicht kündigen, guck doch einfach, was du erstmal abends neben deinem Job hinbekommst und guck doch dann mal, ob du vielleicht ein bisschen was reduzieren kannst, um ein bisschen mehr Raum für deine Träume zu haben. Und dann so einen Übergang zu schaffen, dass du vom 1-Meter-Brett schwingst, vom 2-Meter-Brett, dann vom 5-Meter-Brett und irgendwann gehst du dann aufs 10-Meter-Brett. Aber ich glaube, ich hätte mich auch nicht am Anfang getraut, vom 10er zu springen und bin froh, dass ich mir auch diese Übungsräume und diese Zeit gegeben habe, in meine Träume reinzuwachsen.
Ja, voll, ja. Okay, das ist ja schon mal eine Riesen-Journey. Das klingt jetzt schon mal nach einer Riesen-Journey. Jetzt bist du gerade in Deutschland. Wie hast du das am Anfang gemacht? Du bist ja dann ultra oft gependelt und warst mal in Südafrika, mal wieder in Deutschland. Wie hat sich das alles irgendwie unter den Hut bringen lassen?
Das war gar nicht so schwer, irgendwie.
Nein?
Ich habe einfach mal von da mal von da gearbeitet, muss ich sagen. Meistens sind die Dinge halt gar nicht so kompliziert, wie es sich anfühlt. Ich habe halt dadurch, dass ich am Anfang ja überlegt habe, diese große Reisefirma aufzubauen. Also ich dachte irgendwie, ach, voll cool, ich liebe Afrika und dann ermögliche ich das irgendwie anderen Menschen. Habe ich mir dann eine Zeit lang viele afrikanische Länder angeguckt und dort Menschen und Projekte und Townships vor Ort angeschaut und auch Tierprojekte, wo ich dann dachte, okay, das kann man auch damit unterstützen. Das unterstützen wir weiterhin auch mit dem Verein, den wir gegründet haben. Und dadurch, dass ich ja aber als dann Autorin auch gearbeitet habe, ich habe auch mal Kurse gemacht, war ich aber immer sehr flexibel, von wo ich arbeiten konnte. Das heißt, ich habe halt meinen Laptop dabei und konnte dann abends neben der Tierschutzarbeit an den Büchern weiterschreiben oder die Weiterbildung halten oder die Berichte und Konzepte oder Gutachten schreiben. Deswegen war es für mich da einfach schon ein Vorteil, dass ich also dass ich die ganze Zeit während dem Studium mir was versucht habe, was aufzubauen und dann nach dem Studium zumindest die Möglichkeit hatte, in Teilen davon leben zu können und dann keinen Job hier in Deutschland mehr zu brauchen. Oder wenn ich es mal gebraucht hätte, habe ich mir einfach, während ich hier war, irgendwelche Gelegenheitsjobs gesucht, die ich dann aber auch nicht festgemacht habe. Und das war so die Anfangsphase. Deswegen war es gar nicht so kompliziert. Und jetzt hinten raus ist es nur tatsächlich so, also wenn wir jetzt Stand heute gucken oder auch Stand mit der Auffangstation, die wir ja aufbauen, dass ich da dann tatsächlich 6 Monate bin. Also ich bin dann immer ein halbes Jahr oder werde ein halbes Jahr in Deutschland sein und werde ein halbes Jahr in Südafrika sein. Aber das wird erst so in 2-3 Jahren der Fall sein, wenn das Projekt steht. Und das bauen wir jetzt gerade auch einfach durch meine Gesundheit und alles, was war und den Unfall, bisschen langsamer auf, dass wenn das dann steht, dass ich dann auch nicht mehr so viel hin und her reisen müsste wegen gesundheitlichen Terminen.
Ja, ja, absolut. Lass uns da mal, weil jetzt haben wir es schon 2-3 Mal gehört, den Unfall, den du hattest. Lass uns da mal kurz reintauchen, wenn das für dich okay ist. Du hattest wir sind vorher draufgekommen, heute, vor 1,5 Jahren, einen Autounfall in Afrika war das?
Ja, in Südafrika war das, genau.
Ja.
Ich hatte heute vor 1,5 Jahren, ich habe ja schon ein bisschen angeteasert, dass ich eigentlich dann Ende 24 scheinbar vorhatte, sehr, sehr lange in Südafrika zu bleiben. Und ich sage scheinbar vorhatte, weil ich die Jahre 2024 und 2023 nur mittels meines Journals oder Tagebuchs und mittels Bildern rekonstruiere, weil ich bei dem Unfall meine Erinnerung von 2 Jahren verloren habe. Denn wir waren eigentlich in Südafrika, ich und mein Mann, um dann ein Grundstück zu übernehmen. Und wir hatten dieses perfekte Grundstück gefunden. Und alles war so ein Full-Circle-Moment eigentlich, wo man so dachte, okay, krass, das, wofür ich vor 5 Jahren losgegangen bin. Da war ich gefühlt so, habe ich immer so gedacht, oh Gott, und jetzt wird's wahr. Also ich war so von meiner Stimmung, glaube ich, ultra euphorisiert und dachte so, okay, jetzt fügt sich ganz, ganz viel. Und dann war es am 2. Januar 2025, dass wir einfach nur am späten Nachmittag eine Wanderung machen wollten in einem nahegelegenen Nationalpark. Und dafür mussten wir auf einen Parkplatz da fahren, haben auf dieser, sag ich mal, wie eine Bundesstraße gehalten. Das Auto hinter uns hat auch gehalten. Und das Auto, 2 Autos dahinter, kamen aber mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit angerast. Wollte beide stehenden Fahrzeuge überholen, hat dann aber den Gegenverkehr gesehen und ist uns dann beim Einscheren ungebremst ins Auto gefahren. Das Auto wurde halt zum einen komplett von der Wucht zusammengedrückt, es wurde quer über die Fahrbahn bis in das Gebüsch geschleudert. Mein Mann war auch dabei, er saß halt am Steuer, wir waren auch beide direkt bewusstlos. Und ich war relativ lang bewusstlos, also über eine Stunde, während er irgendwann wieder zu Bewusstsein kam, aber sich daran gar nicht richtig erinnern kann, sondern nur so weiß, okay, irgendwann saßen wir im Krankenwagen, da waren wir aber noch an der Unfallstelle. Ich lag halt auf irgendeiner Liege, er hat irgendwie rausgeguckt, aber war total irritiert. Aber irgendwie sagte er im ersten Moment erleichtert, denn ich sah im ersten Moment relativ unverletzt aus, überraschenderweise. Er sagt halt, mein Gesicht war halt gerötet an der Seite. Aber ich sah jetzt nicht total krass aus, wie man das jetzt erwarten würde, weil im Krankenhaus hat sich dann in den CTs und MRTs halt festgestellt, dass mein Gesicht komplett gebrochen war. Also meine eine Gesichtshälfte war gebrochen, mehrfach im Kiefer, im Jochbein, die Augenhöhle. Die Nase war 2-fach gebrochen. Also es war wirklich eigentlich alles auf dieser einen Gesichtsseite kaputt. Und das hat ihn halt erstmal total schockiert, weil er sagt, okay, man hat schon gesehen, das hat dann mit der Zeit immer mehr angefangen so zu schwillen. Aber er hat irgendwie gedacht, das würde komplett anders aussehen. Also er dachte vielleicht, ich hätte eine Prellung oder so.
Ja.
Und was damals aber eher nach einer Zeit besorgniserregend war, ist, dass ich wach wurde und mir einfach nichts Neues behalten konnte. Also ich habe die ganze Zeit nach dem Unfall und auch die ersten Wochen nach dem Unfall immer die gleichen Fragen gestellt. Wo bin ich? Was ist passiert? Warum tut mein Gesicht so weh? Und dann habe ich meistens so nach 10 bis 15 Minuten, ich erinnere mich bis heute auch nicht an die Zeit, immer wieder vergessen, was war, weil ich zu Beginn des Unfalls eine globale Amnesie hatte. Das heißt, man hat weder die Fähigkeit, auf Erinnerungen in der Vergangenheit vollständig zuzugreifen, noch kann man neue Erinnerungen bilden. Und das war natürlich neben den Brüchen erstmal eine andere beängstigende Ausgangslage, weil entgegen der Aussagen der Ärzte, es wird sich so in 24 bis 48 Stunden regeln und dann ist wieder alles normal, war es halt bei mir auch nach einer Woche noch in dem Zustand und auch nach 2 Wochen noch in dem Zustand. Und erst dann hat sich so ganz langsam angefangen, der Zeitraum zu verlängern, dass ich mir mal Dinge über eine Stunde behalten konnte, irgendwann mal über einen halben Tag. Und es hat dann aber mehrere Wochen tatsächlich gedauert, bis ich mir überhaupt wieder den Vortag behalten konnte. Da waren wir schon wieder in Deutschland, da waren meine ersten OPs schon rum, da war ich zu Hause. Also ich bin für mich nach dem Unfall zu Hause im Bett wach geworden und habe einfach so gemerkt, boah, irgendwas in meinem Gesicht ist komisch, weil durch den Bruch habe ich eine Taubheit im Gesicht entwickelt. Und ich dachte, boah, mein Gesicht fühlt sich so komisch an, habe ich irgendwie falsch gelegen. Also das ist so das Erste, woran ich mich erinnere. Und für mich war ja auch 2022.
Ja. Und es war einfach 2025. Und das war...
Es war ein, weiß ich nicht, so gruseliger Morgen. Also ich habe mich, ich glaube, so vom Gefühl her hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas verfolgt mich oder irgendwas holt mich gerade ein, ohne dass ich beschreiben kann, wovor ich so Angst hatte. Denn ich bin halt einfach wach geworden an diesem Morgen und dachte, oh, mein Gesicht tut gerade irgendwie weh, aber vielleicht habe ich komisch gelegen. Dann bin ich aufgestanden, dann bin ich so an meinen Kleiderschrank gegangen. Da war ich so ultra irritiert, weil da so Sachen drin waren, die ich nicht kannte. Da so, hä? Also, und dann kam Marc schon so zu mir und meinte so, setz dich mal kurz hin, ich muss mit dir reden. Und ich war so, oh Gott, oh, okay, oh was Gott. Ist jetzt los? Und dann sagt er so, einfach jetzt ruhig bleiben, das ist nie gut, ein Gespräch mit jemandem einzuleiten und zu sagen, einfach jetzt ruhig bleiben, weil dann denkst du so, dann, ich kann jetzt auf gar keinen Fall ruhig bleiben, was ist los? Also ja. Ich weiß es noch, ich habe so richtig Herzrasen auch gehabt und er so, wir hatten einen Unfall, erschreck dich bitte nicht, wenn du gleich in dein Gesicht guckst. Und ich so, also es war, ich weiß, er hat alles nur gut gemeint, aber es war halt einfach überhaupt nichts gut. Und dann meinte er so, ne, jetzt kurz als Schnelldurchlauf, weil er wusste ja auch nicht, er hat ja gesagt, er hat diesen Tag wieder und wieder mit mir erlebt. Also wir waren ja schon eine ganze Woche zu Hause und er ist die ganze Woche mit mir in dieser Zeitschleife rumgerannt. Er wusste ja nicht, weiß ich so, irgendwann behalte ich es mir. Und er hat dann so erzählt, ne, es ist 2025, meistens denkst du, es wäre 22, aber ne, es ist 2025, wir hatten einen Unfall, dein Gesicht wurde gebrochen und deswegen ist es auch geschwollen und deswegen hast du auch eine kleine Narbe unterm Auge und ich saß einfach nur da. Oder irgendwann, ich glaube, der hat gewartet, dass ich irgendwas antworte, aber ich bin dann einfach aus dem Schlafzimmer ins Bad, habe die Tür zugemacht und dachte, ich träume oder ich bin im falschen Film. Und dann dachte ich so kurz, irgendwas, es kann nicht sein. Aber was so schlimm dann irgendwie war, waren so ganz kleine Details. Ich weiß noch, ich habe dann irgendwie aus dem Fenster gucken wollen und dann waren die Hecken in unserem Garten so voll hoch. Wir wohnen noch nicht so lange, wir hatten also kleine Hecken gepflanzt, die waren da 2 Jahre alt. Und eine Hecke, die 2 Jahre ist, hat eine andere Höhe als eine Hecke, die 5 Jahre da steht. Ja. Und die Hecke war so hoch und dann hatten wir andere Pflanzbeete und einen anderen Zaun und ich habe in den Garten geguckt und ich dachte, irgendwas stimmt hier. Also ich war so, was ist mit dem Garten passiert? Und dann habe ich so den Schrank aufgemacht von der Zahnbürste und dann standen elektrische Zahnbürsten da drin. Es waren so ganz viele Details, also die mich so vollkommen wahnsinnig gemacht haben am Anfang, weil es war meine Wohnung, aber irgendwie auch nicht. Es war mein Kleiderschrank. Aber irgendwie auch nicht. Es war mein Leben, aber irgendwie auch nicht. Und das war halt sehr, sehr, sehr schwierig am Anfang, weil ich eigentlich, bei Amnesie denken die Leute immer, okay, man hat so große, wichtige Dinge vergessen, aber es waren am Anfang so viele kleine Details, die einfach total Angst gemacht haben, weil auch die Nachbarn oder so kannte ich halt zum Teil dann nicht mehr oder wusste dann auch nicht, wen ich nicht kannte. Oder von einer Freundin ist die Mama gestorben. Es gab so viel, was man auch aufnehmen musste und so viel, was immer in so einer Fülle an Informationen kam über diesen ersten Tag hinaus, dass das eine unfassbar intensive Zeit war. Und ich war dann auch 6 Monate, habe ich kein Instagram genutzt. Ich glaube, ich habe nach drei Monaten das erste Mal meiner besten Freundin geantwortet, weil das so viel war, was auf einen eingeprasselt ist von außen, wo ich gar nicht wusste,
ich glaub, Marc wie soll ich hat damit ja auch, umgehen. Ja, und ich glaube, der Mann hat ja auch den Account dann mal gemanagt, um da mal Infos zu teilen. Der hat das ja dann auch ultra lang gemacht.
Ja, also Marc und Isabel, meine beste Freundin, haben das dann immer gemacht, weil ich natürlich bis dato jeden Tag irgendwie auf Instagram war und die Leute so mitgenommen habe und dann war ich auf einmal weg und wusste 6 Wochen selbst nichts vom heute und morgen. Und am Anfang war ja auch gar nicht klar, inwieweit regeneriert sich das und was können wir sagen. Also ich glaube, es war auch für die dann einfach super schwierig, irgendwie die Leute auf dem Laufenden zu halten. Weil klar, du hast eine coole Community und du willst denen auch Infos geben, aber wenn du selbst nicht weißt, wie es halt ist und wie es halt ausgeht, ist es halt auch einfach super schwer. Und deswegen haben wir das, oder hat Marc das dann recht schnell an Freunde abgegeben. Er hat also Freunde geupdatet und die haben dann, wir haben Rücksprache mit ihm überlegt, was können sie sagen, was irgendwie die Leute, also den Menschen Informationen gibt, dass sie zumindest sich nicht allzu viele Sorgen machen. Aber manchmal konnte man auch keine so wenig Sorgen-Updates geben, sondern eigentlich hätte man, wenn man manchmal dieses Update gegeben hätte, hätten sich, glaube ich, alle Menschen nur noch mehr Sorgen gemacht, weil es mir ja auch zwischenzeitlich direkt nach dem Unfall einfach sehr, sehr schlecht ging. Ich weiß es zum Glück körperlich nicht, aber ich konnte ja nicht mehr laufen. Ich hatte dann alles, ich konnte nicht mehr aus dem Bett raus, ganz hoch Fieber, Katheter, alles liegen, weil der Körper einfach so abgebaut hat, weil das, obwohl nur der Kopf und unten, also ab Hals abwärts, bei mir nichts stark verletzt war, außer halt viele blaue Flecken, war das trotzdem einfach eine wahnsinnige Belastung körperlich. Und das war dann schon, glaube ich, schwierig auch für Freunde und Marc irgendwie zu entscheiden, was geben wir raus und was nicht. Weil mich konnten sie ja nicht fragen, weil ich war ja immer in meiner 10-Minuten-Bubble. Das heißt, ich habe so gerade all meine Fragen beantwortet bekommen, wo ich bin, was ich mache. Und ja, die Pfleger, ich wurde ja auch dieses Jahr dann nochmal da operiert, dann kamen ja alle Platten raus, also ich hatte ja insgesamt 4 OPs dann im Gesicht und die Pfleger meinten aber, ach ja, sie waren sehr verwirrt, aber immer sehr süß. Sie haben mir gesagt, hallo, ich bin Michi, ich arbeite mit Affen, lesen Sie gerne, dann schenke ich Ihnen mal eins von mir. Und ich denke, okay, das ist ermutigt mich sehr, weil wenn ich selbst im schlimmsten Zustand einfach ein echt netter Mensch geblieben bin, dann war ich ganz zufrieden mit mir. Und sogar die Reinigungskraft hat sich so an mich erinnert, weil die so meinte, ah, sie schreiben die Bücher mit den Affen, ja, habe ich gelesen, sie haben mir ein Buch geschenkt. Ich mich dann auch 150 Mal am Tag vorgestellt habe. Und ich habe dann auch nicht gecheckt, obwohl wem ich schon Bücher geschenkt hatte. Und ja, also meine Eltern so, kannst du nicht, also meine Eltern, mein Partner waren halt so, Michi, bitte konzentrier dich auf deine Gesundheit. Ich habe ja auch nie gecheckt, wie schlecht es mir ging. Also ich bin auch manchmal aus dem Bett aufgestanden, weil wenn niemand rund um die Uhr bei mir war, habe ich ja auch wohl nicht verstanden, wie es mir geht. Und dann habe ich mir auch immer den Katheter selbst gezogen. Also ich dachte so, um Gottes Willen, ich war einfach...
Ja, das ist einfach das Crazy, ist eigentlich... Wie so eine Schutzreaktion ein bisschen auch, wenn man es aus der Perspektive sieht, weil ich glaube, auch wenn du da ständig im Bewusstsein darüber bist, was eigentlich gerade abgeht, macht ja auch ultra was mit deiner Psyche und mit deiner kompletten Vorstellungskraft. Alleine, wenn man sich jetzt denkt, man hat irgendwann ein Wehwehchen und fragt Google oder ChatGPT und hat plötzlich alles und das halt mal 100 dann, war es ja auch irgendwo eine Schutzreaktion, auch wenn man sich halt gar nicht vorstellen kann, wie das ist oder wie sich das anfühlt oder ja, also es ist mega, mega, mega krass, ja.
Ja, deswegen, ich gucke auch so ein bisschen humorvoll darauf zurück, wenn die mir das erzählen, aber für, also weil ich erinnere mich ja nicht dran, aber ich denke, oh, es geht ja eigentlich alles, also schön, dass ich so nett war und ich kann jetzt dann über diese Dinge so lachen. Aber für meine Familie war es natürlich eine krass andere Belastung in den ersten Wochen danach, weil für die war das ja einfach nur, also weil Marc ja auch operiert werden musste, es war halt einfach total die Doppel- und Mehrfachbelastung, auch weil irgendwie alle mal versucht haben, rund um die Uhr bei mir zu sein, weil wenn ich ganz alleine war, wusste ich ja auch gar nichts. Also die haben mir dann zwar Zettel geschrieben und mir die immer irgendwo hingelegt, dass ich das halt finde, aber wenn ich halt ganz alleine im Zimmer war und wieder vergessen habe, was war, dann war ich ja auch einfach extrem hilflos. Deswegen war das schon eine enorme, für meine Angehörigen eine enorme Belastung, weil ich halt rund um die Uhr betreut werden musste.
Ja, voll. Wie lange hat es dann gedauert oder nach welcher Zeit konntest du dann so langsam, für süß, König der Löwen.
Ja, ich bin ein Trinkbecher.
Wie lange hat es denn gedauert, dass du dich so, dass das Puzzle geblieben ist für dich, dass du dann irgendwann gecheckt hast, okay, ich weiß diese 2 Jahre nicht mehr, aber das und das ist passiert und es bleibt jetzt an Informationen?
Also der erste Tag, wo ich den Vortag wieder erinnern konnte, war so 4-5 Wochen nach dem Unfall. Also es hat 4-5 Wochen gedauert, dass ich mir in Teilen den Vortag behalten konnte. Dann sind so einzelne Erinnerungen vom Vortag geblieben und aber noch nicht alles. Und dass ich so komplett auch so denke, okay, krass, das funktioniert wieder. Ich weiß, was ich gestern gemacht habe. Ich weiß, wo ich war, wo ich hin bin. Ich finde die Wege, ich finde mich zurecht. War am Anfang auch relativ orientierungslos einfach manchmal. Mhm. Selbst in dem Ort, wo wir jetzt schon länger leben. Es hat dann schon so gute 3-4 Monate gedauert. Also einfach recht... Also auch nicht so lang, aber es war schon einfach ein langer Prozess, warum ich dann auch eigentlich erst nach 3-4 Monaten angefangen habe, mit anderen Menschen außer meinem Mann wieder in Kontakt zu treten, weil ich mich da dann erst stabil genug gefühlt habe, überhaupt neue Informationen aufzunehmen, weil dann war ich so in meiner Realität, in meiner Wohnung, in meinem Leben angekommen und wusste, okay, jetzt kann ich mich damit auseinandersetzen, was bei anderen im Leben stattgefunden oder passiert ist, weil 2 Jahre sind viel und manche Freunde haben sich getrennt, manche haben Kinder bekommen, bei meiner einen Freundin, die Mama ist gestorben, also ich hatte noch eigentlich auch immer sehr, sehr so wie so einen Schnelldurchlauf von allem bekommen und das war dann so nach 4 Monaten Person für Person für Person möglich. Also auch wenn wir in dem Jahr auf Hochzeiten eingeladen haben, ich so, ich habe gar keinen Fall auf eine Hochzeit. Das krieg ich nicht hin, da heul ich, weil dann ist es einfach sehr lange sehr viel zu viel gewesen. Und so seit diesem Jahr bin ich aber jetzt so fit und auf der Höhe und habe auch emotional gelernt, damit umzugehen, dass ich jetzt auch wieder auf Hochzeiten gehe.
Ja, verständlich. Hattest du Therapien oder was in die Richtung nach dem Unfall?
Ich habe Neuropsychologie gemacht. Das ist so eine Mischung. Da hat man beides. Eine Neuropsychologie kann klassische psychologische Gespräche einfach führen und so Tests mit dir machen. Wie geht's dir? Hast du vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung dadurch entwickelt oder was auch immer? Und hat aber auch die Möglichkeit, diese kognitiven Tests abzufragen. Das heißt, die konnten dann auch mit mir Tests machen, was ist denn durch dieses schwere Schädel-Hirntrauma und durch diese Hirnverletzungen noch beeinflusst, abgesehen von der Amnesie. Weil mein Kurzzeitgedächtnis kam ja zurück, meine vergessenen Erinnerungen der letzten gut 2 Jahre aber nicht. Das heißt, die konnten so eine Mischung aus Neurologie und Therapie, würde ich mal sagen, machen. Und das war für mich insoweit hilfreich, als dass ich einfach zum einen Safe Space hatte, wo mir niemand irgendwas von mir erzählen wollte. Also ich kannte die Neuropsychologin halt vorher gar nicht, sondern ich konnte da einfach sagen, was ist, wie ich mich fühle. Und die kam nicht mit irgendwelchen Informationen von mir, die ich nicht wusste. Ja. Und ich konnte da auch einfach viel über Dinge sprechen. Und die hatte dann auch so Tipps, wie ich besser damit umgehen kann. Zum Beispiel hat es mich am Anfang halt sehr belastet. Ich habe das wie so ein schwarzes Loch genannt, dass das irgendwo immer aufgetaucht ist. Also das waren auch so banale Momente, wie dass ich das zweite Buch vergessen habe, was wir geschrieben haben. Und Marc hat natürlich versucht, mir alles mitzugeben, was ich vergessen habe. Aber es ist unmöglich. Und dann war ich irgendwann im Buchladen und sehe so ein Buch von mir selbst, von dem ich nicht weiß, dass es existiert. Und war so... Warte mal, wir haben ein Buch geschrieben und man hat das Vorwort geschrieben und das war irgendwie cool, aber es war auch ganz oft irgendwie so, wie wenig weiß ich eigentlich über mich selbst und da hat sie uns so super Tipps gegeben, dass wir immer einmal die Woche uns zusammengesetzt haben und dann Monat für Monat oder Etappe für Etappe das Ganze aufgearbeitet haben, weil wenn Marc mir einfach erzählt hat, hat mich das nur noch mehr überfordert, weil ich mir das einfach nicht behalten konnte. Und dann haben wir so einen Weg gefunden mit so einer Zeitleiste und mit Absätzen, die ich dann dazu verschriftlicht hatte, die er dann lesen konnte und korrigieren konnte, ob ich alles richtig verstanden habe. Okay. Und mit denen ich dann auch arbeiten konnte. Und dahingehend war das schon einfach super hilfreich, dass ich dann jemanden hatte, der aufzeigen konnte, wo sind Defizite und was machen wir mit der kognitiven Verlangsamung, wie machen wir es mit der Aufmerksamkeit und all den anderen Störungen, sage ich mal, die aber auch emotional dann so einen Rahmen halten konnte, zu sagen, okay, das belastet sie, das ist eine Übung, die sie dazu machen können und die auch Marc so ein bisschen Sicherheit geben konnte. Er durfte eigentlich nie bei den Gesprächen dabei sein, das fand ich auch krass, weil du hast in der deutschen Krankenkasse hast du dann kein Anrecht auf sowas wie eine Paartherapie, deswegen darf der Angehörige nicht da sein oder nicht dabei sein. Aber ich konnte dann auch so seine Fragen mitholen, wie was er dann halt richtig machen kann oder wie wir beide auch damit umgehen können. Ja. Und das hat dann schon geholfen, weil beide waren auf ihre eigene Art und Weise mit der Situation doch schon sehr überfordert.
Ja, verständlich. Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber irgendwo, absolut nachvollziehbar, dass das sehr, sehr überfordernd war für beide. Wenn man das jetzt so mal so von außen betrachtet, beziehungsweise wenn viele Leute in so einer Situation sind, okay, du hast dein Leben in eine Richtung gelenkt, in einen Traum verwirklicht, dann hast du in deinem Traum so eine Erfahrung gemacht, würden ja viele Leute sagen, boah, okay, das war jetzt ein eindeutiges Zeichen, ich sollte lieber wieder back to basics oder whatever gehen. Ich finde, man kann sowas immer aus zwei Seiten betrachten. Wie war das denn für dich zu sagen, das ist jetzt passiert an dem Ort, wo ich mir meine Träume verwirkliche, jetzt gehe ich erst recht wieder zurück?
Ich fand das so witzig, dass du das jetzt sagst, weil ich habe damals auch gesagt, aber ich hatte eine andere Deutung, weil Marc meinte ja, so, willst du nach dem Unfall halt nach Jeffreys Bay zurück? Weil das ist ja der, ja, da haben wir jetzt ja auch das Haus gekauft, also unser Haus ja, ist 10 Minuten von der Unfallstelle weg. Und das war so für mich gar nicht außer Frage, weil ich habe halt zu Marc gesagt, naja, ich bin auf dieser Erde, weil ich einen Auftrag habe. Ich bin davon einfach überzeugt, ich bin einfach hier, um die Welt für die Tiere, für Menschen zu einem besseren Ort zu machen. Und wenn mein Auftrag zu Ende gewesen, wäre ich bei dem Unfall gestorben. Aber dadurch, dass ich nicht gestorben bin, ist mein Auftrag noch nicht zu Ende. Das war so meine Deutung von der Geschichte. Weil viele halt so gesagt haben, okay, willst du noch zurück? Und jetzt ist was ja, so Gefährliches passiert. Aber ich habe auch gesagt, der Unfall hätte überall passieren können. Also ich hätte eins zu eins den gleichen Unfall in Deutschland haben können. Ich hätte den in Spanien, in Portugal, überall haben können. Wir hatten nach dem Unfall, hat Marc gesagt, so viele nette Menschen, die uns geholfen haben, die uns aus Krankenhäusern abgeholt haben, die uns gekocht haben, die Marc unterstützt haben. Also ich kann mich zwar nicht daran erinnern, aber uns wurde von den Menschen vor Ort einfach extrem gut geholfen, dass wir auch zurückkamen und rücktransportiert werden konnten. Und deswegen hatte ich keine Angst. Es kann aber auch sein, dadurch, dass der Unfall für mich ja kognitiv nicht existiert. Ich erinnere mich ja weder an den Tag des Unfalls, dass wir irgendwo hingefahren sind, noch erinnere ich mich an die komplette Zeit danach, dass ich auch deswegen relativ weißes Papier hatte. Ich musste halt den Ort Jeffreys Bay komplett neu kennenlernen, die Leute, die wir schon kannten, komplett neu kennenlernen. Ja. Aber es war für mich eigentlich außer Frage, weil ich so dachte, so ganz trocken, ja gut, wäre meine Arbeit im Tierschutz beendet, dann wäre ich gestorben. Und Marc so, okay, sie hat sich nicht verändert durch den Unfall. Also ist es irgendwie noch klarer geworden. Ich kann es irgendwo verstehen, dass Menschen das vielleicht denken, weil man kriegt durch sowas mehr Ängste. Also ich habe schon manchmal mehr irrationale Ängste, aber eher jetzt in Bezug auf Menschen, die mir wichtig sind oder meinen Hund, weil ich jetzt weiß, wie schnell was passieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, meine Eltern oder mein Patenkind, ich sehe die mal länger nicht, dann denke ich so, oh Gott, wenn jetzt was passieren würde, dann hätte ich die vor lange nicht gesehen, wenn ich dann zum Beispiel in Südafrika bin. Da kriege ich schon Ängste oder mache mir mehr Gedanken, aber was meine Träume angeht, habe ich irgendwie noch weniger Angst, weil ich auch einfach gesagt habe, naja, wenn das Leben sowieso in jedem Augenblick vorbei sein kann, wirklich in jedem Augenblick, für jeden von uns, warum tun wir uns dann so schwer, diesen Mut zu haben, unsere Träume zu leben? Weil wir haben gar nichts zu verlieren, gar nichts, außer wirklich die Zeit. Und ich glaube, das Schönste ist doch, wenn man leider Gottes früh stirbt, auf seinem eigenen Weg gestorben zu sein. Also wäre ich an diesem Tag, in diesem Unfall gestorben und ich wäre in den Himmel oder ins Universum oder wo auch immer hingekommen und hätte einfach gesehen, ich bin auf meinem eigenen Weg gestorben, dabei meine Träume zu leben und zu verwirklichen. Ich war glücklich, ich war erfüllt, ich war dankbar, ich hatte eine tolle Beziehung. Natürlich hätte ich gerne länger gelebt, aber ich glaube, so viele Menschen sterben irgendwie Kilometer weit entfernt von ihren eigentlichen Träumen. Und dann bereut man das, glaube ich, viel, viel mehr. Und deswegen war es für mich nur eine Bestätigung. Ja, es wäre voll doof gewesen, wenn ich dann so vom Himmel aus runtergeguckt hätte und gesagt hätte, kack, jetzt bin ich halt gestorben und habe dann nicht die Auffangstation eröffnet. Aber irgendwie hätte ich auch einfach gewusst, ich bin auf meinem Weg und verbunden mit mir selbst gegangen. Und deswegen war für mich einfach klar, ich gehe den Weg weiter. Und bin ja noch da. Das heißt, da gibt es noch einiges für die Tiere zu tun.
Du bist so krass einfach. Ach, wie du redest. Ich finde das so crazy, weil also so wie du redest, ist für mich so, ja, okay, Michi hat schon, keine Ahnung, 5, 6 Mal gelebt, weil ich es einfach so weise finde, so blöd, wie es klingt jetzt vielleicht. Ich war im April in Hawaii, habe dort eine Ausbildung gemacht. Auf Big Island.
Wow.
Und ich war letztes Jahr mit meiner Mama und meiner Schwester dort. Da haben wir aber nur Urlaub gemacht. Also da war ich 3 Wochen. Und dann eben dieses Jahr habe ich im April die Ausbildung zum Huna-Coach gemacht. Also die Huna-Lehrer aus Hawaii. Und da waren, und ich denke mir, okay, ich werde jetzt 33. Ich habe viel gelernt auf meinem Weg. Aber was ich erst jetzt gelernt habe, ist genau dieses Thema, was du angesprochen hast, dass ich halt einen Auftrag habe und dass ich deswegen hier bin. Und ich habe dort mein Urvertrauen wirklich gelernt und wiederentdeckt. Und das jetzt so von dir zu hören, ist für mich so, okay, crazy, weil du hast es halt so in dir und du hast einfach so einen schlimmen Unfall erlebt, trotzdem muss man ja sagen, eine schlimme Zeit durchgemacht und sitzt jetzt da und grinst in die Kamera und sagst, ja, aber ich bin ja nicht gestorben, deswegen mache ich halt einfach meinen Auftrag weiter. Das ist irgendwie so crazy zu hören und so inspirierend. Also danke dafür, dass du das auch so teilst und so lebst und weitermachst, weil ich glaube, dass das auch ein Teil deines Auftrags ist, sowas zu teilen, damit 1000 andere Leute, auch die das jetzt hören, checken, okay, so kann man es halt auch sehen. Also man muss es nicht immer aus der einen Perspektive sehen, man kann es auch aus der anderen Perspektive sehen. Und so blöd es klingt, Urvertrauen zu haben, dass der Weg halt noch nicht vorbei sein sollte und dass ein Riesenzeichen dafür gewesen ist und jetzt erst recht. Also es ist ja immer nur die Bedeutungsgebung von den Situationen, die uns passieren und von den Erfahrungen, die wir machen. Und es ist halt voll schön zu hören, wie du das Ganze jetzt auch nochmal wiedergibst. Ja.
Und ich finde auch, also ganz ehrlich, ich würde nicht so hier sitzen, wenn ich nicht meine Träume hätte. Also wenn ich nicht dieses starke Warum hätte,
ja,
dann hätte dieser Umstand und alles, was war, was nicht schön war und wo man wirklich Phasen hatte, wo es einem einfach sehr, 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 sehr schlecht ging, körperlich, mental, aber auch irgendwann, weil es ja auch sich sehr lange bis heute einfach gewisse Dinge ziehen. Aber ich finde halt einfach, Träume sind deine krassesten Lebensretter. Weil wenn du Träume hast und ein Warum hast und weißt, woran du glaubst, dann hast du selbst in den dunkelsten Zeiten, versuchst du diese Kraft aufzubringen, zumindest einen Schritt wieder zurückzugehen. Ja. Und ich habe das auch von ganz anderen Menschen gehört. Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Es war so ein Marathonläufer und der hatte einen ganz schweren Autounfall. Und konnte seine Beine dann nicht mehr bewegen. Und weißt du, was er dann gemacht hat? Dann hat er einfach so diese Sitzfahrräder gemacht, die man mit den Händen steuert. Und hat halt damit dann seine Wettkämpfe. Und dann wurde er auch gefragt, ja, warum? Also, und er hat halt einfach gesagt, ja, ich wollte mich bewegen. Ich wollte meinen Körper an seine Grenzen bringen. Und natürlich konnte ich meinen Körper nicht mehr so an die Grenzen bringen, wie ich es vor dem Unfall gewöhnt war. Aber ich konnte halt einfach andere Wege zu dem gehen, was mir wichtig ist, warum ich hier bin, was mich ausmacht. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach mehr verinnerlichen. Wir können nicht immer den Weg gehen, den wir uns gewünscht haben und den wir schon vor uns gesehen haben, weil wir alle werden irgendwie Schicksalsschläge erleben durch eine Trennung, durch einen Unfall, eine Krankheit, durch einen Verlust vielleicht auch von jemandem. Und dann verändert sich der Weg. Und entweder wir bleiben halt da stehen und sagen, ach, ich wollte den aber anders gehen. Oder wir nehmen das einfach an und sehen den Umweg nicht als Umweg, sondern halt einfach nur als Weggabelung, wo wir eine andere Richtung gewählt haben, als die wir uns gewünscht hätten. Und das heißt nicht, dass ich würde, wenn ich die Wahl hätte, den Unfall nie nehmen. So weise bin ich noch nicht. Als wenn jetzt eine gute Fee gekommen wäre, hätte gesagt, du Michi, Unfall ja oder nein. Hätte ich gesagt, weiß ich schon. Ein bisschen Weisheit, deswegen heute lieber nein. aber ich hatte halt nicht die Wahl, sondern das war mein Leben und da stehe ich. Und das Einzige, was mir bleibt, ist zu lernen, damit umzugehen. Das ist voll der Prozess und da sollte man sich auch Zeit und Rückzug nehmen, so wie ich das am Anfang gemacht habe, dass ich halt 6, 8, 9, 10 Monate eigentlich komplett aus Social Media raus war. Also nach 6 Monaten habe ich das erste Mal Instagram geöffnet. Da habe ich so einen Post gemacht und dachte, ach, vielleicht komme ich zurück und dann war ich wieder 3 Monate weg vom Fenster, weil ich so dachte, nee, ich kann doch noch nicht zurückkommen. Und meine erste Instagram-Story habe ich, glaube ich, 11 Monate nach dem Unfall, 11,5 hochgeladen. Also ich habe mir auch Zeit genommen, wirklich
damit zurechtzukommen, das für mich und mit mir zu sortieren, bei mir anzukommen. Und dann wusste ich aber auch, okay, wenn ich jetzt damit rausgehe, habe ich eine gefestigte eigene Perspektive da drauf. Ich habe eine innere Klarheit und habe auch irgendwie jetzt die innere Kraft, das zu tragen, weil Wochen oder Monate nach dem Unfall hätte ich dieses Interview nicht führen können, hätte ich die Klarheit nicht gehabt, hätte ich die Ruhe auch nicht gehabt, hätte ich auch die Vergebung in gewisser Weise nicht gehabt. Und deswegen sich erstmal Zeit nehmen, da durchzugehen, in sich alles zu sortieren und dann einfach lernen, damit umzugehen.
Ja, ja. Es erinnert mich auch sehr an das Zitat von, ich weiß nicht, ob du Viktor Frankl kennst, aber der sagt auch, wer ein Warum hat, der erträgt jedes Wie. Von dem stammt auch Wideck, also wofür ist das eine Gelegenheit, was mich sehr, sehr ans Urvertrauen erinnert. Was ist für dich denn so die Gelegenheit dieser Sache? Also hast du ein Urvertrauen, dass es, so blöd es klingt, aber hast du ein Urvertrauen, wo du sagst, okay, ich vertraue drauf, dass es so passiert ist, wie es passieren sollte? Oder aus welcher Perspektive siehst du das jetzt im Nachhinein?
Ich glaube, dass mir in manchen Bereichen noch der Abstand zum Unfall fehlt, um den Unfall so als Teil meiner Lebensgeschichte einzuordnen. Ja. Für zwei Dinge bin ich aber sehr froh oder finde ich sehr gut. Und zwar die eine ist, wir wurden mal gefragt, ob es besser gewesen wäre, wenn es andersrum wäre, wenn Marc die Erinnerung verloren hätte statt mir. Und dann habe ich so direkt gesagt, nee, ich hätte nie im Leben die Geduld mit dem gehabt, die der haben musste, monatelang zu üben und Pins und Sachen. Also es war genau richtig, dass die Verletzungen so aufgeteilt wurden. Marc war ja irgendwie abwärts verletzt und hatte Bauch und Rücken und Schulter-OPs und musste ja dann auch nochmal neu laufen lernen. Aber das war meine Stärke. Meine Stärke war so, ihn so körperlich so zu motivieren und zu sagen, du schaffst das und wir kriegen das hin. Und ich habe ihn super schnell auf die Beine bekommen und da konnte ich meine Stärke leben. Und Marks Stärke war halt so diese krasse Geduld für alles Neurologische. Mir auch am Anfang Flüssignahrung mit mir. Ich war auch teilweise durch die Augen operiert. Das heißt, ich konnte da nichts sehen, weil du blutest dann aus dem Auge raus, was hardcore schrecklich ist. Und da hatte er halt die Geduld. Und da habe ich einfach gesagt, nee. Auch wenn ich noch nicht 100% weiß, warum der Unfall, war auf jeden Fall die Verteilung der Verletzungen so genau richtig, weil jeder den anderen bestmöglich supporten konnte. Und es war eine unfassbare Stärkung unserer Beziehung als Paar. Ja. Also das ist schon verrückt, weil wir auch einfach gemerkt haben, und das ist voll die schöne Erkenntnis, selbst im Alter werden wir zwar richtig viel Spaß miteinander haben, weil wir saßen irgendwann hier bei uns auf dem Sofa und ich war gerade im Gesicht operiert und Marc war an seiner Schulter operiert. Also beide waren stark eingeschränkt. Haben wir so Rummy gespielt. Das ist so ein Spiel mit Zahlen und so kleinen Spielsteinen. Und dann ist mir was runtergefallen und so zwei Spielsteine sind unter das Sofa gerutscht. Und dann ich kann nicht nach unten gucken, weil ich darf keinen Druck aufs Gesicht haben. Und Marc so, ich habe keinen funktionierenden Arm, ich komme nicht unter dem Sofa dran. Und dann saß mir so da und haben so philosophiert, wie kriegen wir diese Spielsteine wieder unter dem Sofa raus? Und wir mussten uns dann nach allen physikalischen Abwägungen dazu entscheiden, okay, let's be honest, wir werden diese Steine nicht unter dem Sofa rausbekommen. Wir machen das jetzt einfach als Schwierigkeitsstufe, fügen wir das Ganze hinzu. Und irgendwann 2-3 Wochen später konnten wir dann so 5-6 Rummisteine unter dem Sofa rausfischen. Und da habe ich einfach gemerkt, ja, selbst da war kleines Glück da. Also kleines Glück ist immer da. Und auch wenn wir vielleicht irgendwann alt sind und nicht mehr so die Möglichkeiten haben, die wir jetzt als junges Paar haben, weiß ich, dass wir ziemlich viel Spaß und Freude noch miteinander haben werden. Und das andere, was ich super wichtig fand, war mir meiner eigenen Vergänglichkeit bewusst zu werden. Denn das, was ich im Tierschutz aufbauen möchte, soll einfach nachhaltig sein. Das heißt, ich habe mir ganz anders Gedanken darum gemacht, wie kann ich das Ganze strukturieren, wenn ich irgendwann sterbe. Weil für mich wäre ja eigentlich das Schlimmste, ich baue eine Auffangstation auf, Schutzgebiete auf, Nationalparks auf, also alles, was ich in den nächsten 70 Jahren noch machen will. Und dann sterbe ich und dann ist so, okay, kacke, jetzt hört's halt irgendwie auf. Das wäre so für mich eigentlich mit das Schlimmste. Und deswegen habe ich mich von vornherein jetzt auch gefragt, auch im Aufbau jetzt dieser Auffangstation, wie kriegen wir das eigentlich noch nachhaltiger hin? Also klar, wie sind wir die Personen, die das mit aufbauen, die das fördern, die auch, sag ich mal, fürs Spendervertrauen auftreten. Aber wie kriegen wir Systeme und Strukturen hin, die uns überdauern, damit wir einen Grundstein legen, auf dem dann aber andere nach unserem Tod, wann auch immer der sein wird, weitermachen können und darauf aufbauen und die Gebiete vergrößern und die Schutzstationen vergrößern. Und das wäre super wichtig, weil ich mich dann auch mit rechtlichen Strukturen nochmal befasst habe. Okay, was ist der Vorteil verschiedener rechtlicher Strukturen, wenn man sowas aufbauen möchte? Wie kann man das in Südafrika noch stabiler machen? Und da hätte ich nie so intensiv drüber nachgedacht, wenn der Unfall nicht gewesen wäre. Gleichzeitig ist es total wichtig, weil man will ja nicht, dass sein Warum endet, wenn man von dieser Welt geht, sondern man will diesen Impact, den man hat, dass der weitergetragen wird. Und vielleicht mit dir auch, wenn du merkst, du hast ein Warum, dann gibst du dieses Warum ja auch an andere weiter. Irgendwann, wenn wir auch ganz alt sind, vor allem an junge Leute weiter, damit die diese Erkenntnisse auch weitertragen. Und sich da über die Nachhaltigkeit bewusst zu machen. Da habe ich zum Beispiel so gegoogelt, okay, wie kann man denn dann Übergänge zum Beispiel machen? Und dann habe ich so eine Studie zum HIP gesehen. Kennt ihr HIP, diese Babynahrung?
Ja.
Früher hat immer der alte Mann gesagt, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und HIP hat das voll clever gemacht. HIP hat dann den Opi und den Sohn ein paar Jahre nebeneinander gestellt und dann haben die das immer zusammen gesagt, dafür stehe ich mit meinem Namen. Dass sich die Leute dann an das junge Gesicht gewöhnt haben. Und dann kam das junge Gesicht rein. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und mit solchen Strukturen habe ich mich da befasst. Okay, wenn ich vielleicht irgendwann alt bin und ich will das abgeben, wie kriege ich das auch hin, dass das Vertrauen an eine jüngere Person abgegeben wird, dass jemand das übernehmen kann. Und da habe ich jetzt gesagt, okay, now I'm ready. Jetzt weiß ich nachhaltig, wie alles aufgebaut ist. Jetzt weiß ich, wie ich das gut übergeben kann, dass das Vertrauen gewahrt bleibt, wie man Übergänge schafft. Was auch meine Rolle irgendwo nochmal ist, wie ich Menschen vor Ort noch besser mit einbinden kann. Ich habe jetzt viel, weil ich mit den Tieren nicht arbeiten kann, in einem Township-Projekt stattdessen gearbeitet und da dann auch mich mit dem Bau von Eco-Pricks befasst. Das sind so Bausteine aus Plastik. Das heißt, wir holen Plastik aus der Natur, machen daraus die Bausteine für die Auffangstation und es wurde alles noch cooler. Also ja, ich kann auch noch nicht mit den Tieren arbeiten, weil die Brüche immer noch nicht stabil genug sind, aber ich habe irgendwie die Zeit genutzt, mich zu fragen, okay, wie kann ich es eigentlich so nachhaltig wie möglich aufbauen? Und es wurde einfach 1000-mal nachhaltiger, als ich es mir als Ziel hätte setzen können, weil ich auf so viel gestoßen bin, worüber ich mir kaum Gedanken gemacht habe, als ich immer on-site in der Arbeit war. Und deswegen kann man auch solche Pausen nutzen, auch wenn sie ungewollt sind und man die Tiere hardcore vermisst.
Ja, voll gut. Ich wollte gerade fragen, wie sehr vermisst du deine Affen?
Boah, das ist schon hart. Also es ist schon sehr, sehr schwierig. Wir hatten auch mal überlegt, ob wir mal in so ein wir haben auch Partnerprojekte, ob ich die Partnerprojekte einfach mal besuchen fahre und gucke, aber ich habe auch zu Marc gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe lieber so eine harte Trennung jetzt für 2 Jahre, als irgendwas zu machen, wo mir eigentlich nur noch mehr bewusst wird, so wie ich arbeiten möchte, kann ich es gerade nicht. Ja. Ist es nicht körperlich für mich möglich. Und das ist schon schwierig, aber ich lenke mich halt ab. Aber wenn ich jetzt in Südafrika manchmal wandern bin und ich sehe Pavian freier Wildbahn, dann freue ich mich immer mal. Dann sitze ich da auch manchmal eine Stunde und beobachte die einfach. Und das ist schön. Projekte so on-site könnte ich halt gerade einfach nicht unterstützen, wie ich das gewohnt bin. Und ich glaube, dann hätte ich so eher das Gefühl, boah, was mache ich gerade eigentlich hier? Und das würde mich dann noch trauriger machen, weswegen ich dann gesagt habe, okay, lieber eine harte Trennung für vermutlich so insgesamt 2 Jahre.
Wow, okay.
Ja, das ist hart lang, oder? Also
ja, schon. Ja, also wenn man dich kennt und weiß, wie sehr du das liebst und was dir das gibt und wie du dich freust, das ist schon ewig lange. Aber auch vergänglich, aber es ist halt lange. Also es ist auf jeden Fall hart, ja. Hm.
Aber alles andere würde mich halt... Also ich kenne mich da gut genug, dass ich wüsste, so bei allem anderen würde ich, da würde ich halt richtig, richtig, richtig traurig werden. Und so kann ich mich halt mit guten Dingen, Gedanken und Projekten ablenken und freue mich dann aber natürlich auch, wenn irgendwann das Go gegeben wird und ich einfach weiß, okay, kann wieder unbeschadet auf Bäume klettern, Affen können mir ins Gesicht springen, ohne irgendwas zu brechen. Ja, und im Endeffekt geht die Zeit tatsächlich rum. Also wenn mir am Anfang jemand gesagt hätte, 1,5 Jahre, hätte ich gesagt, unendlich lang. Und jetzt ist es 1,5 Jahre her und die Zeit ging rum und die restliche Zeit wird auch rumgehen und dann wird das Wiedersehen umso schöner.
Ja, ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich das sehen werde mit dir.
Ja, ich kann ja vollkommen ausrasten. So innerlich so.
Ja, das glaube ich sofort. Mir ist gerade irgendwie eine Frage in den Sinn gekommen, die würde ich dich gerne noch fragen, bevor wir dann langsam zum Ende kommen. Woran glaubst du?
An die Natur. Ich glaube einfach an die Natur. Und an die Intelligenz der Natur. Mhm. Und ich glaube, irgendwie auch alles Göttliche und Spirituelle ist gar nicht so unwissenschaftlich, wie wir oft denken. Also wir denken ja ganz oft irgendwie Wissenschaft oder, weiß ich nicht, Esoterik.
Ja.
Aber viele esoterische Lehren, spirituelle Dinge sind für mich gar nicht wissenschaftlich. Und wissenschaftlich ist für mich auch nicht spirituell. Ich finde, alles ist eigentlich miteinander verbunden, wenn man sich auch mit Energie befasst und was Tiere spüren können. Und dann stellen wir immer so ein bisschen in Frage, was wir Menschen spüren können. Und denken wir einfach so, guckt euch doch einfach mal an, wie Tiere miteinander kommunizieren, Leute. Dann ist ganz viel von dem, was ihr für spirituellen Kram schaltet, gar nicht so spirituell. Und deswegen glaube ich halt wirklich einfach an die Natur. Und die Natur ist für mich auch nicht nur die Welt hier, sondern so das Universum und alles. Also Teil dieses Wunders zu sein, ist für mich so magisch. Und ich denke mir halt auch einfach, okay, wenn ich sehe, was die Natur erschaffen hat, welche Intelligenz da draußen ist, also wie viele Spezies und Arten es gibt, wie viele Arten von diesen Arten zu kommunizieren, zu wachsen, wie jeder seine eigenen Fähigkeiten entwickelt hat und seinen Platz in der Welt gefunden hat, dann denke ich mir immer, wie können wir denn bitte daran zweifeln, dass wir einen Platz in der Welt haben? Die Natur ist doch nicht dumm. Also wir sind doch nicht hier für nichts, sondern jeder hat doch seinen Platz und jeder hat doch seine Aufgabe und jeder ist doch Teil dieses wunderschönen Ökosystems. Und ein Ökosystem ist halt einfach dann gesund, wenn jeder seinen Platz einnimmt. Und ja, da glaube ich im Kleinen dran, was mein Leben angeht, aber auch immer was so Beziehungen angeht, aber auch was die Menschheit angeht und dann auch was das Universum angeht. Also auch da mit allen Planeten, alles eigentlich in einem Gleichgewicht. Und ich glaube, wenn wir Menschen auch da wieder den Mut hätten, den Platz einzunehmen, den wir halt einfach haben und zu sagen, ja, ich bin vielleicht anders als alle anderen aus meiner Familie, weil ich, I don't know, ein Bambus bin und keine Kastanien oder was auch immer, dann wäre die Welt, glaube ich, auch einfach ein viel zufriedenerer Ort. Weil es ist ganz schwierig, unter Bedingungen zu wachsen, die nicht zu einem passen. Also versuch mal, eine Unterwasserpflanze an Land wachsen zu lassen oder irgendwas, was relativ viel Schatten braucht, mitten in der Sonne. Und dann fragen wir immer, okay, warum klappt es bei mir nicht? Und ich denke mir halt immer, guck einfach in die Natur und du findest alle Antworten. Also immer, wenn ich ein Problem habe und ich gehe in die Natur spazieren und ich beobachte aufmerksam, was um mich herum stattfindet, dann finde ich Antworten. Und deswegen glaube ich ganz doll an die Natur. Und ich glaube, deswegen habe ich auch einfach diesen großen Wunsch, die Natur und die Tiere zu schützen. Weil ich glaube, sie sind halt die größte Weisheit und das größte Wissen, was wir halt haben.
Danke dafür, dass du das machst, was du machst.
Danke dir für dieses Gespräch und den Raum und die Möglichkeiten und wie lange wir jetzt irgendwie auch schon verbunden sind. Also wir hatten ja eingangs auch drüber gesprochen, wie wir uns kennengelernt haben über so ein Alumni-Takeover für Laura's Riso damals. Ja. Und ich weiß noch, wie alle so die Kommentare geschrieben haben. Oh mein Gott, die beiden strahlen so schön und wir so voll, lebt deine Träume. Also das war
Das war so schön. Es war so schön. Ich kann mich noch so gut erinnern. Ich bin da in meinem Zimmer gesessen und war so hardcore, endlos nervös. Also es war crazy. Und sah dann nur diese Zahl steigen von 1000, 2000. Und ich dachte mir so, what the hell? Laura, was machst du mit uns? Also ich war so endlos nervös. Aber du hast auch so was Schönes gesagt damals. Und zwar, du hast gesagt, wir sind umgeben von wahrgewordenen Träumen. Ja. Und das ist auch ein Satz, den habe ich mir da auch immer gemerkt, den sage ich so oft in meinen Programmen, weil es halt einfach die Wahrheit ist. Und wenn man das mal checkt, ich glaube, dann lebt man Dankbarkeit und dann lebt man auch Fülle und dann sieht man auch alles, was da ist und nicht das, was eben fehlt. Das war auch ein richtig, richtig schöner Satz damals. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, bevor ich dir diese Frage aber stelle. Ich weiß auch nicht, ob ich die damals auch schon hatte im Podcast. Ich mache das immer am Ende von den Interviews. Möchte ich einmal mal fragen, ob es noch irgendetwas gibt, was du jetzt teilen möchtest, was gerade bei dir aktuell ist, ob es etwas gibt, wo du Spenden sammelst für die Tiere, für die Auffangstation, wo du Unterstützung brauchst, gerne von, ich glaube, du hast ein Buch wieder, was auch rauskommt, erzähl da mal gerne, dann werde ich das alles auch in den Shownotes verlinken.
Voll lieb, danke. Also ich habe für alle, die es irgendwie spannend oder inspirierend fanden, am 26.08. kommt unser neues Buch raus. Ich erinnere mich für dich. Ich glaube, das ist das Buch, was mir bisher am schwersten und am leichtesten zugleich gefallen ist zu schreiben, weil es sehr therapeutisch war und gleichzeitig dann auch super schwierig, die Geschichte aufzuarbeiten. Aber ich glaube einfach, dass es etwas ist, was anderen ganz viel Mut macht, weil mir hat in dieser Zeit total geholfen, diese Geschichten von diesem Marathonläufer zu lesen oder von anderen Menschen. Und egal, welche Art von Schicksalsschlag oder Zweifel man hat, hoffe ich einfach, wenn man das liest, dass man danach denkt, okay, ich glaube an mich und ich kann alles schaffen und ich werde für meine Träume losgehen. Und das ist so das Größte, was eigentlich gerade neben der Auffangstation ansteht. Und wenn man das so irgendwie unterstützen mag, gibt es einen Verein, der ist in Deutschland angesiedelt. Ich glaube, das macht in der EU kein Unterschied, glaube ich zumindest. Und der heißt Waffenstark e.V. Den kann man auch immer unterstützen, wenn man möchte. Man kann sich in den Newsletter eintragen, folgen oder wenn man auch die Möglichkeit hat, einfach zu spenden. Und das sind so die beiden wichtigsten. Ich glaube, alles andere, Podcast und Co., findet man auf meiner Webseite. Also wen es interessiert, der geht einfach mal auf die Webseite und dann sieht er, was ich so Verrücktes mache. Und kann da einfach das finden, was zu ihm passt. Ich bin da eigentlich immer sehr entspannt, dass die Leute genau das finden, was sie irgendwie brauchen.
Ja, werde ich alles verlinken. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Du kennst sicher den Times Square New York, oder?
Ja, aber ich war schon in New York. Nein.
Du warst noch nie. Okay.
Ich wollte immer vor meinem 30. Das hat durch den Unfall nicht mehr hingehauen. Aber ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dann im Mai oder so da sein werde.
Das Mai ist eine gute Zeit. Wenn du dort bist, dann schreibe ich dir auf jeden Fall ein paar gute Spots für dich.
Ja.
Wenn du magst. Ich bin jetzt bald wieder dort. In 3 Wochen fliege ich wieder. Ich freue mich schon ultra.
Okay, und ich frage dich auf jeden Fall.
Ja, da werde ich dir eine Liste schreiben. Es gibt ja in New York den Times Square und da gibt es diesen riesen Bildschirm, wo zu Silvester auch immer der Countdown runtergezählt wird, wo Tausende von Menschen davor stehen. Und ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, dass du diesen riesen Bildschirm für einen kurzen Moment, für 20, 30 Sekunden hast und die ganze Welt sieht dich, hört dich, versteht dich von jung bis alt. Du hast die Möglichkeit, dass du eine Sache teilst, wo du das Gefühl hast, das möchte ich mit der ganzen Welt teilen. Was wäre das für dich?
Ich glaube tatsächlich, dass ich den Leuten einfach sagen würde, folge deinem Herzen, egal was andere sagen, denn unmöglich ist nur eine Meinung und ganz, ganz viele Menschen haben das Unmögliche schon möglich gemacht.
Ja, oh, ich krieg Gänsehaut, ich weiß nicht, dass man sieht. Voll schön.
Ja. Wirklich Menschen so Glauben an sich mitzugeben, das wäre mir schon sehr, sehr, sehr wichtig, weil ich glaube auch, dass mehr Menschen, wenn sie sich trauen würden, sich für das Gute in der Welt nochmal anders einsetzen würden. Und da hat jeder so viel Macht und Wirksamkeit und die dürfen wir nutzen für das Gute.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Michi.
Danke
für dieses wunderschöne Interview. Es war super inspirierend. Es ist viel zu schnell vergangen, leider. Irgendwie haben wir ultra lange geredet, es war irgendwie so kurz. Ich hätte noch ganz viel zu reden gehabt, mit dir zu fragen. Aber ich danke dir, dass du auch auf mich zugekommen bist. Ich wollte dich unbedingt auch wieder drin haben, wusste aber nicht, okay, wie geht's dir aktuell? Bist du schon ready? Whatever. Aber es war ultra schön und ich bin sehr, sehr froh, dass du dich gemeldet hast auf jeden Fall und freue mich, dass du wieder dabei gewesen bist.
Dankeschön und danke für die Möglichkeit, dieses so schöne Gespräch. Ich habe da auch selbst einfach nochmal viele Gedanken für mich mitnehmen können, würde mir das auf jeden Fall im Nachgang anhören und schick mir auf jeden Fall Fotos aus New York.
Ich mache
dann habe ich trotzdem so schon mal ein bisschen New York-Vibes aktuell hier und dann hoffe ich, dass es nächstes Jahr mit New York klappt und dann lasse ich auf jeden Fall eine Liste von dir schicken, dass ich die besten Spots lebe und sehe.
Ja, mega. Das war das Interview mit der lieben Michi und wenn du nicht jetzt spätestens genauso inspiriert bist wie ich, dann hörst du bitte nochmal an. Ich fand's mega schön, ich bin gerade super motiviert, inspired und happy darüber und ich habe alles zu Michi verlinkt. Ihr könnt ihr auch gerne, wenn sie dann wieder mehr aktiv sein wird, sicher Fragen stellen, auch auf Instagram. Ich habe euch den Link bzw. alle Links in den Shownotes noch verlinkt und auch den Link zu ihrem neuen Buch zum Vorbestellen. Wenn ihr nämlich dieses Buch jetzt vorbestellt, bekommt ihr auch noch einen 5-teiligen Mini-Online-Kurs, der euch helfen wird, wenn ihr gerade in einer schwierigen Situation seid, wo ihr das Ganze aus einer Perspektive betrachten könnt, mit der ihr noch einen, ich sag mal, Profit aus der Situation habt, wo ihr in die richtige Richtung schauen könnt, wo ihr einfach die Energie habt, mit einen positiven Blick voranzuschreiten. Das heißt, wenn ihr das neue Buch von Michi jetzt vorbestellt, bekommt ihr diesen 5-teiligen Guide dazu. Finde ich mega cool, mega schön. Ich verlinke euch das in den Shownotes und bin mega gespannt auch, was ihr zur Folge sagt, wie sie euch gefallen hat und freue mich, wenn ihr sie hört. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, eure Anna.